Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber.
Hallo ihr Lieben, ja, heute stehen wir mal wieder am Anfang einer kleinen Miniserie, die sich mit dem Thema Präparation und Restauration befassen wird. Und letzteres ist auch der Schwerpunkt der heutigen Episode. Ich stelle euch heute nämlich Marc Henkel vor, der sich im Projekt Gruber Seekokirsch eben einbringt in die Restauration des fossilen Geweihs, des ja, naturhistorischen Kleinods. Herr Hiewiker hat Marc gefunden und wir haben uns alle auf Anhieb gut verstanden und dann vertrauensvoll eben auch das Geweih in seine Hände übergeben. Wie Marc aber zur Präparation und Restauration gekommen ist, was so die größten Herausforderungen in seinem bisherigen beruflichen Werdegang waren und wie er sich so dem Thema der Restauration des Gruber Seekokirschen widmet, das wird er uns aber gleich selber erzählen. So, jetzt hört ihr nochmal ein kurzes Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics und dann geht es aber auch schon direkt ins Interview mit Marc. Viel Spaß dabei.
Jagdcast wird dir präsentiert von Vortex Optics. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de.
Herzlich willkommen bei Jagdcast, Marc.
Ja, schönen guten Morgen.
Du Marc, gerade Museen, ich habe es heute Morgen noch mal im Internet gecheckt, die suchen teilweise händeringend Präparatoren und man kann den Beruf des Präparators in seinen verschiedensten Formen und Farben, sage ich mal, weil da geht es ja nicht nur um Tiere, auch auf unterschiedlichste Arten im Rahmen von Berufsausbildung und Studien erlernen. Viele Präparatoren kommen aber als Quereinsteiger in den Beruf. Also bitte erzähl du uns doch mal, was hat dich am Beruf des Präparators gereizt und auf welchem Weg bist du zum Präparator geworden?
Ja, ich bin eigentlich so den klassisch jagdlichen Weg gegangen. Das heißt, ich gehe seit frühester Jugend mit zur Jagd, gehe seit dem 18. Lebensjahr aktiv zur Jagd. Und da zählt natürlich dann so zwei Sachen, spielen da eine ganz große Rolle. Das ist einmal eine gewisse Erbsenzählerei. Das heißt also die Liebe zur Präzision, die Liebe zum Detail. Und ich kann als gegebene Fähigkeit oder Fertigkeit malen und zeichnen. Und das war eben im Prinzip so ein Zusammenspiel, dass auch die neben der Präparation, Schädelpräparation von erlegten Trophäenträgern, auch sehr schnell zum Beispiel die Beschriftung von Schädeln und sowas mit ins Spiel kam. Das heißt, eigentlich bin ich learning by doing. Ich würde sagen, 14, 15 Jahre war ich alt, habe ich angefangen, für andere Jäger abzukochen. Immer mit dem Anspruch zu reproduzieren. Das heißt also nicht irgendwie, sondern jeder sollte das bekommen, wie er es gerne hätte, und zwar auf Dauer. Das ist so die Basis gewesen. Wie das im Leben so ist, wenn man das in einer gewissen Art und Weise macht, merken das links und rechts des Wegs eigentlich die Leute recht schnell. Und die klassische Frage ist, ach du, würdest du mir auch? Und so war eigentlich schon relativ früh ein sehr breiter Grundstock gelegt, den ich auch mein aktives, jagdliches Leben lang eigentlich immer so beibehalten habe. Irgendwann wird es quantitativ etwas viel, beziehungsweise es schränkt auch die übrige Zeit, sprich sonstiger Beruf oder auch Freizeit, extrem ein. Und da bin ich so an einen Wendepunkt gekommen, wo ich mich fragte, ob ich das auf andere Beine stellen muss. Zuvor gesagt sei noch, ich habe das riesen Glück gehabt, mit Kurt Kellermann aus Sinsheim, einen der ganz wenigen echten, genialen Tierpräparatoren, als Freund gewonnen zu haben, der mich über viele Jahre, sind mittlerweile um die 35 Jahre, eng begleitet und betreut hat, von dem ich sehr viel gelernt habe, von dem ich sehr viel Materialkunde gelernt habe. Du weißt selber, wenn man etwas ausprobiert, vielleicht mit artfremden Materialien, um einen gewissen Effekt zu erzielen, kostet das eine Menge Zeit und viel Lehrgeld. Das ist mir größtenteils erspart geblieben und aus dieser Mischung, aus eigener Motivation und einer sehr guten Anleitung über viele Jahre zu verschiedensten Dingen, habe ich eigentlich einen sehr, sehr guten Grundstock bekommen, um das zu machen, wie ich es heute mache.
Okay, nun spielen vielleicht einige mit dem Gedanken selber aktiv zu werden als Präparatoren, vielleicht erstmal hobbymäßig und perspektivisch beruflich. Was sollte man denn an Fähigkeiten und Interessen mitbringen, wenn man Präparator werden möchte?
Also unterscheiden, denke ich, muss man hier ganz klar eigentlich drei Präparatoren. Einmal den eigentlichen Präparator. Das ist der Zuarbeiter von einem Gerichtsmediziner. Das ist auch die Berufsbezeichnung, die gängig ist, die wir natürlich hier jetzt ausklammern. Dann den Tierpräparator, das heißt also die Taxidermie, die Erstellung von naturgetreuen Präparaten. Und eben das, was ich dann relativ schnell schwerpunktmäßig gemacht habe und mich dann auch spezialisiert habe, das ist die Präparation von Jagdtrophäen. Also ich beschreibe es jetzt mal Schädelpräparation, die natürlich dann in ihrer Vielfalt nichts mit dem klassischen Abkochen oder sich nicht auf das klassische Abkochen reduziert, sondern sehr vielschichtig sein kann. Grundsätzlich, aus der Erfahrung heraus, gibt es eigentlich ein paar Faktoren, die sind zwingend. Erstens, ein Präparator, der nicht zur Jagd geht, das geht nicht. Ich habe dann eigentlich mal ein schönes Beispiel gesehen. Eine wirklich mehr als talentierte Malerin, die sich auch mit Yachtmalerei beschäftigt hat, hat ein super schönes Bild, ein Bartgams auf einer vollblühenden Sommerwiese. Das Bild in Farben, detailgetreu, alles super. Nur die Bartgams auf der Wiese, das passte nicht. Das hätte jeder Jäger gewusst und gemerkt, sie nicht. Und das ist bei mir ganz ähnlich. Wenn ich zum Beispiel Reparaturen und Rekonstruktionen habe, natürlich macht man das auch mit den Augen, aber kontrollieren tun die Hände. Und die Hände können nur kontrollieren, wenn sie genau wissen, wie die Knochen geformt sind, wo Besonderheiten sind, die man anpassen muss. Und diese Mischung kann man eigentlich sich nur aneignen, wenn man sehr, sehr viel Trophäen, sprich jachtlich aktive Dinge in den Händen hatte und umgesetzt hat. Ich denke, das ist ganz wesentlich. Dazu kommt eine gehörige Portion Künstler sein. Dabei meine ich nicht nur die Fähigkeiten, mit Farben und Materialien umzugehen, zeichnen und malen zu können. Das ist, ich denke mal, ganz elementar. Sondern das habe ich gerade an meinem Lehrmeister Kurt Kellermann kennen und auch schätzen gelernt. Man muss das bisschen Künstler auch im Kopf sein. Diese Akribie, diese Liebe zum Detail, dieses Arbeiten. Ich sage es immer so, ich würde das für mich auch so bearbeiten. Unabhängig, ob der Kunde jetzt aufs letzte Detail Wert legt. Es ist der Anspruch, es möglichst perfekt zu machen. Wissend, dass Perfektion eigentlich nicht machbar ist, aber das Streben dahin. Und wenn man diese Mischung nimmt, Handwerk, Erfahrung, Yacht, Künstler, dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Und bitte nicht den Anspruch haben, damit reich zu werden. Das ist auch hinderlich.
Ja, also wie schaut es da aus? Ich meine, Angebot und Nachfrage sind ja oft, gerade wenn wir uns zurückbesinnen, was ich einleitend gesagt habe, dass das teilweise händeringend gesucht wird. Wirkt sich das nicht auch ein bisschen auch positiv auf die Vergütung aus?
Nein, kann ich so nicht sagen. Also die Quantität ist in jedem Fall gegeben. Ich hatte eine gesundheitliche Einschränkung vor 3 Jahren. Und habe die bis dahin, man kann eigentlich sagen, fast nebenbei betriebene Werbeagentur dann auf minimal gedreht, um dann voll den Trophäenservice laufen zu lassen. Die 6,5-Tage-Woche ist eigentlich zwingend. Allein um sich, um das Ganze ein bisschen zu entspannen. Wir reden, wie gesagt, nicht über Abkochen. Wir reden viel über Rekonstruktionen. Wir reden viel über Restaurieren, was ja auch noch Thema bei uns sein wird. Und dazu braucht man auch eine gewisse Ruhe und nicht den Stress, ich muss das und das noch zwingend fertig kriegen. Also quantitativ gar kein Thema. Und ich vergleiche das immer mit einem Bäcker. Du gehst nicht zum Bäcker und fragst, ob der Brot und Brötchen hat. Das erwartest du oder das weißt du. Deswegen würde mich auch keiner fragen, kochen Sie mir meine 2 Rehböcke ab. Das wissen Sie, dass ich das mache. Die fragen nur, ob ich die Zeit gerade habe. Aber das ist sozusagen der Einstieg. Wenn man da Qualität liefert, die sich vielleicht auch, das kann ich im Detail nicht bewerten, will ich auch gar nicht, vom Wettbewerb oder von anderen Leuten, die das nebenbei machen, unterscheidet, dann kriegt man auch die Sachen, wo die Leute dran hängen. Der kapitale Bock, der von der Wand fällt, 1000 Teile, das Keilergewaff, was im Metzger, im Schlachthaus in 1000 Splitter zersprungen ist und rekonstruiert werden muss. Es ist im Prinzip diese Mischung. Aber, und das ist etwas, das finde ich, ich kann es nachvollziehen, ich finde es etwas bedauerlich, die Diskrepanz zwischen den Kosten einer Jagd, unabhängig jetzt im Detail was, und dem handwerklichen Aufwand, der zum Beispiel im Rahmen einer Reparatur anfällt. Ich sage es jetzt mal plastisch, ein Goldmedaillenhirsch irgendwo geschossen für einen fünfstelligen Betrag. Und dann muss man gegebenenfalls noch argumentieren, warum das gewünschte Brett im Internet eventuell auf 5 € günstiger zu kriegen ist. Diese Diskrepanz ist für mich teilweise schwierig, weil die Leute, wenn sie etwas abholen, zum Beispiel eine Reparatur, ja überhaupt nicht mehr sehen sollen, wo das Problem lag. Deswegen ist bei mir zum Beispiel zwingend, ich mache eine sehr detaillierte Dokumentation, natürlich intern für mich, um es nachvollziehen zu können, aber eben auch, wenn entsprechend Zeit dazwischen liegt, um den Kunden zu dokumentieren, guck mal, das war der Ausgangspunkt. Wisst ihr das überhaupt noch? Und wenn ihr, was ihr jetzt seht, hoffentlich nicht, das war das Ziel. Und da liegen dann teilweise viele, viele, viele Stunden dazwischen und die müssen auch honoriert und bezahlt werden. Das ist überhaupt keine Frage.
Ja, definitiv. Gutes Geld für gute Arbeit. Aber gut, das gilt längst nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aber das einmal kurz dahingestellt. Du, Marc, du hast es ja schon angedeutet, ne? Wir haben uns nicht über das Abkochen von Schädeln kennengelernt, sondern über ein ganz konkretes Projekt, über die Restauration des Gruber Seekoghirschen. Und man kann wohl guten Gewissens sagen, dass du dir auch einen Namen mit Restaurationsarbeiten gemacht hast. Aber bevor wir über unser gemeinsames Projekt, den Gruber Seekoghirschen, sprechen, was waren denn da bisher so deine härtesten Fälle?
Das ist, da bin ich auch sehr froh drüber, eigentlich recht vielschichtig, weil ich habe als, die Abkocherei lassen wir jetzt thematisch mal wirklich ganz weg. Das ist so wie der tropfende Wasserhahn, wo ich froh bin, dass es den gibt und der die Badewanne auch füllt. Aber ich habe eigentlich die Spezialgebiete oder ich habe mich spezialisiert auf Reparaturen, Restaurierungen und Kalligrafie, das heißt die künstlerische Beschriftung von Schädeln. Und Gott sei Dank, und da bin ich auch dankbar dafür, weil man lernt nur am lebenden Objekt, in diesem Fall als Bild am toten Objekt, aber man muss schwierige Aufgaben bekommen, um sich weiterzubilden, um sich zu verbessern, um auch Dinge kennenzulernen oder beziehungsweise Tricks und Wege, um ein Ziel zu erreichen, wo es eben keinen vorgefertigten Weg gibt. Was sicherlich eine anspruchsvolle Arbeit war, um nur ein Beispiel rauszugreifen, ein kurz nach 1900 erlegter Kaffernbüffel, viel zu jung, was man beim Büffel ja leicht erkennt, durch die beim Abkochen entschwindende Haut zwischen den Hörnern. Der war Dachboden gelagert, das heißt mit allem, was man eigentlich braucht. Die Nase fehlte unten, der Schädel war angefressen, vergilbt, verdreckt, die Hörner entsprechend. Dieses als, ich nehme mal 5 Bilder vorher, 2 Arbeitsbilder, Ergebnis, die habe ich auch bei mir auf der Website, das eigentlich sehr gut veranschaulicht, was man teilweise, wo man im ersten Moment selber geschockt ist und sagt, oh, da hängt die Latte aber hoch, kriege ich das hin. Ich bin mittlerweile sogar so mutig zu sagen, es geht alles. Weil letztendlich, ich sehe immer den technischen Weg, wenn ich etwas mache, der Kunde, den rein optischen, wenn der draufkommt, sagt toll, dann ist das eigentlich eine Win-Win-Situation. Also das war klasse. Ich hatte einen emotional tolles Projekt. Ein österreichischer Jäger rief mich an und sagte, er hätte von seinem Großvater einen Jährlingselch-Trophäe, die dieser als Versorgungsoffizier vor Leningrad im September 1943 geschossen hat. Und nicht nur diese alte Trophäe, sondern auch das Vermerkbuch, wo das war sein Großvater und ein anderer Soldat, die Truppe durch Jagd unterstützen sollte. Dieses Buch, wo das eingetragen wurde, hat es auch bis zum Enkel geschafft. Und diese Trophäe bekam ich dann mit der Bitte, sie entsprechend zu restaurieren, auch die Beschriftung wieder vorzunehmen, die damals mit einem, keine Ahnung, Kuli kann man nicht sagen, Filzstift wird es in der Form nicht gegeben haben, vorgenommen wurde. Das sind Sachen, die einen wirklich anrühren und die ja noch herausfordern. Was die Reparatur angeht, da lassen die Jäger eigentlich nichts aus. Hirsche, die den Fangschuss in die Stange bekommen haben, kapitale Böcke, die vermutlich, bevor sie weg sind, lieber auf den Träger, sprich dann voll auf die Stirn geschossen wurden. Was hatten wir noch? Ein Bock, der abgekocht eigentlich oder der abgekocht werden sollte und im Eimer gewässert wurde, den der Jachthund rausgeholt hat und nach Leibeskräften auf ein Minimum abgefressen hat. Das sind so Sachen, die dem jachtlichen Alltag durchaus entsprechen, die aber technisch sehr, sehr anspruchsvoll sind.
Ja, aber wie geht man denn davor? Also wenn wir uns jetzt mal den Kaffernbüffel vornehmen, wo Teile des Nasenbeins fehlten, sowas wächst ja nicht nach, auch in den besten Händen. Wie rekonstruiert man sowas?
Da gibt es im Prinzip zwei Wege. Ich habe Gott sei Dank, auch wenn der Herr Kellermann nicht mehr aktiv ist, den Weg habe ich noch. Das heißt, in diesem Falle habe ich mir in den Gewölbekellern in Sinsheim habe ich mich nach Büffelnasen umgeschaut, weil bei einem Schulterpräparat wird ja im Prinzip nur der Helm und die Stirnpartie rausgeschnitten aus dem Schädel. Und das heißt, der Unterschädel und die Nase ist im Regelfall erhalten. Bei meinem Büffel war die Problematik, dass er eben, weil viel zu jung, auch relativ schwach im Schädel war. Und die Schulterpräparate im Regelfall auch nur von starken Büffeln gemacht werden. Da ist der Weg technisch genauso lang, aber einfacher. Die Nase wird sozusagen auf das Format runtergeschliffen. Das heißt wirklich, wie man sich vorstellen muss, die Dimensionen werden verringert, die Spannmaße werden verringert, in der Hoffnung, dass das eben noch machbar ist, dass das hinterher ein Bild ergibt. Wenn es hier und da klemmt, man kann sich vorstellen, da geht es nicht nur um Länge, Breite, Höhe, sondern auch um eine gewisse Passgenauigkeit. Das wird dann mit Kunststoff ergänzt und dann hinterher schädelrecht eingefärbt. Das ist der erste Schritt, dass man zumindest sagt, ich habe den Schädel komplett. Dann im Regelfalle werden gerade alte Knochen komplett abgeschliffen. Das ist sehr aufwendig, aber unumkehrbar oder unumgänglich. Weil es ist der erste Schritt, um hinterher auch eine Entscheidung treffen zu können. Die alte Trophäe soll sicherlich nicht aussehen wie gestern erlegt, aber ich muss zumindest eine akzeptable Gesamtoptik hinbekommen. Und dazu muss ich erstmal sehen, ist das wirklich nur Dreck oder habe ich hier eine gewisse Grundfarbe, wo ich nur über ein komplettes Einfärben wieder etwas anderes erreichen könnte. In diesem Falle, uralte Trophäe, ist das gar nicht wünschenswert. Das wäre zum Beispiel auch unser gemeinsames Projekt. Hier wäre es vollkommen verfehlt, etwas zu erreichen, was der Trophäe nicht entspricht, weil sie eben 120, 130 Jahre alt ist.
Ja, das müssen wir noch bestimmen, aber das packen wir nochmal für einen kleinen Moment, würde ich sagen. Wenn wir uns jetzt mal vor Augen halten, da wurde jetzt ins Geweih geschossen und das ist vielleicht nicht die schönste Erinnerung. Wie näherst du dich einer solchen Beschädigung?
Das ist von dem Ablauf her gar nicht mal das große Problem, weil mir ja sozusagen die Parallelstange, auch wenn wir ja hier seltener eine absolute Symmetrie haben, sondern in Neigung und Winkel sich die Stangen bei fast allen Hirschen unterscheiden. Aber ich habe ja sozusagen mit der intakten Stange die Richtung. Wenn es jetzt wirklich ein Volltreffer ist, ich hatte Hirsche, die mitten in die Stange geschossen wurden, das ist eigentlich der einfachere Weg, hat aber meistens den Nachteil, dass das Geschoss dann wirklich sehr, sehr viele Splitter verursacht. Sozusagen, es gibt keine Berührungspunkte zwischen dem abgeschossenen Teil und dem am Schädel vorhandenen Teil. Wenn der Schuss tiefer sitzt, ich hatte einen perfekten Rotenstocktreffer, dann hat das den Vorteil, dass der Widerstand für das Geschoss so groß ist, dass oftmals eine Ablenkung erfolgt. Das heißt, hier habe ich zwei, drei Punkte, wo ich nicht nur die Dimension, sprich fehlt da was, muss ich 2 Zentimeter überbrücken oder 10 oder gehe ich sogar pass dran. In diesem Falle habe ich dann eben diese Punkte und habe auch gleichzeitig zum Beispiel die Stangendrehung damit definiert. Weil würde ich 10 Zentimeter vermissen, dann ist die Gesamtstellung der Stange, da ist die Drehung der Stange, sprich die Stellung von Mittelsprosse, Krone etc. pp. Ist auch immer noch eine Anforderung. Der Weg ist eigentlich der, dass mit einem entsprechend der Trophäe starkem Gewindestab ein Teil versehen wird und das andere Teil wird hohl gebohrt. Das heißt, in der Dimension ist das Loch größer wie der Gewindestab, um dann mit einem Epoxidharz, was ich mir in der Viskosität entsprechend den Bedürfnissen, sprich auch dem Loch oder gibt es da hinterher Risse, wo es nicht rausdrücken soll, anrühre. Dann wird der Gewindestab fixiert in Drehung, in Position und das Ganze dann im Regelfall in einem Sandbett fixiert, bis das Epoxy am nächsten Tag ausgehärtet ist. Dann habe ich sozusagen die Grundstellung und dann wird da, wo Volumen fehlt, auch mit Epoxy gearbeitet, bis auf die Oberfläche, ich sage mal die letzten 2-3 Millimeter oder 4 Millimeter. Da arbeite ich dann meist mit Kunststoff, wenn es schmalere Sachen sind, aber auch mit speziellen Spachteln, mit denen ich, in die ich dann hinterher Perlung, Riefen, natürliche Stangenstruktur einfräsen kann. Weil Anspruch muss sein, nicht die Verbindung wieder zu schaffen, sondern eigentlich eine optisch intakte Stange wiederherzustellen. Und das ist vom Weg her eigentlich überschaubar. Im Detail gibt es kaum einen glatten Weg durch. Also irgendwo gibt es dann immer Probleme. Aber bisher, toi toi toi, hat es keinen Bruch gegeben, den ich nicht wieder heilen konnte.
Ja. Aber jetzt hast du die unterschiedlichsten Materialien vereint. Am Ende, hast du mehrfach betont, soll ja der Gesamteindruck wieder passen. Das heißt, das Ganze muss dann ja wahrscheinlich auch kunstvoll bemalt werden?
Ja, es ist deswegen sagte ich ja zu Eingang schon, ich denke mal, dieser künstlerische Aspekt bei mir durch Zeichnen, sprich Feder- und Bleistiftzeichnung, aber auch der Umgang mit Farbe, der ist bei mir etwas später gekommen, ist eigentlich Voraussetzung. Und du musst auch letztendlich eine Optik dafür, einen Blick dafür haben. Im Regelfalle mache ich größere Färbungen, zum Beispiel auch Einfärbungen von Basttrophäen, also wo der Bast entfernt werden muss, wo die Stange wieder aufgebaut wird und dann farblich entsprechend gestaltet. Das mache ich auf Ölbasis, also Künstlerölfarben. Kleinere Geschichten, wie zum Beispiel Fehlstellen oder bei Rehböcken, auf Acrylbasis. Aber auch da, es gibt ja nicht die Farbe X. Und die Farben sind ja durch die intakten Teile ganz klar vorgegeben. Das heißt, ich habe eigentlich wie ein Künstler auch auf einer Palette 4-5 Brauntöne beispielsweise und ziehe mir da in der Mitte, im Mittelpunkt zwischen den Farben sozusagen immer wieder anteilig die Sachen zusammen, die ich im Moment farblich brauche. Es ist wirklich wie das Gestalten eines Ölbildes, das ist schon korrekt. Allerdings mit dem Nachteil, dass mir die Farbe vorgegeben ist. Ich muss die Farbe treffen. Ich kann jetzt nicht sagen, der Hirsch ist mir zu buchenrauschenlastig, sprich zu rotbraun, den mache ich jetzt schön ein bisschen ins Dunklere. Nee, das geht eben nicht. Die Farbe wird mir diktiert. Und das war am Anfang auch ein Punkt, der war nicht ganz so einfach zu knacken.
Das glaube ich. Ja, aber die Bilder, die du auf deiner Internetseite hast, die zeigen ja, dass es dann oft auch hervorragend klappt. Und so ist ja dann eben Herr Hewiker auch auf dich gekommen, als wir zwei nach einem Restaurator für den Gruber Seekohlkirschen gesucht haben. Und der nur zur Erinnerung, ich habe das bestimmt schon mal bei Jagdkast erzählt, der ist bei 1960, 61 aus dem Gruber Seekog herausgebaggert worden, dann viele Jahrzehnte im Wohnzimmer des Finders verwahrt worden, um dann eben auf dem Dachboden und im Schuppen ja, mehr oder weniger zu vergammeln. Die Trophäe, die wird jetzt demnächst über Radiokarbonanalyse her bestimmt oder das Alter der Trophäe wird bestimmt. Also wir vermuten mehrere tausend Jahre alt. Aber jetzt hast du auf der letzten Outdoor-Messe in Neumünster eben von uns ein Geweih entgegengenommen, das, man kann es nicht anders sagen, im höchst desolaten Zustand war. Beschreib unseren Zuhörern doch mal, was wir dir da übergeben haben, was du vorgefunden hast und dann natürlich auch, wie es jetzt weitergeht.
Zunächst mal muss ich sagen, dass das nicht nur in der Sache, sprich handwerklich, anforderungsmäßig eine echte Herausforderung ist, sondern das ist schon eine Geschichte, wo man mit Ehrfurcht dran geht. Man muss sich nur mal vorstellen, was zu der Zeit, wo dieser Hirsch seine Fährte gezogen hat, mit der Menschheit los war, um das mal alles ein bisschen in Relation zu setzen. Dementsprechend geht man auch mit dieser Trophäe um. Also ich sehe ihn oben auf der Messe, nachdem wir sie ja eingescannt hatten, mit nach Hause genommen habe, hat sie erstmal hier einen sicheren Platz bekommen, wobei ich auch tunlich zunächst vermieden habe, die ganzen Sicherheitsbandagen, die teilweise sehr brüchigen Passagen halt fixiert haben, nicht berührt habe. Mir ging es zunächst mal darum, dass man sich mit der Materie auseinandersetzt. Das heißt, wir haben ja hier Stangenteile, die durchaus in einem erstaunlich guten Zustand sind, zumindest optisch, auch von der Oberfläche her. Wohl wissend, dass im Inneren der Stange eigentlich der totale Zusammenbruch stattgefunden hat. Dementsprechend war die Herangehensweise die, dass man sich erstmal ein Bild verschaffen muss, mit was gehst du da dran? Also was sind die Arbeitsschritte und vor allen Dingen ganz wichtig die Abfolge, damit du hier nicht aus einem gewissen Übermut heraus vielleicht sogar noch den Schaden zunächst mal vergrößerst. Also ging es primär, erster Schritt ist die Stabilisierung des Geweihs an sich, weil im Bereich zwischen Mittelsprosse und Kronenansatz beide Stangen eigentlich sehr labil sind. Bei der einen, das weißt du, wir haben das ja sogar noch für Scannen wieder dran gemacht, dran geklebt mit Band, ist ein Teil der Krone oben abgebrochen. Hat für mich den Vorteil gehabt, dass man anhand des Bruchstücks, aber auch anhand der Bruchstelle in der Stange wirklich mal sehen kann, was sich dort abspielt und in welchem Zustand die Stange ist. Deswegen ist für mich jetzt vom Arbeitsansatz her der erste Weg mit den freien Stellen, die zugänglich sind, zum Beispiel über die Bruchstelle, möglichst tief in die Stange zu bohren, um dort sozusagen eine Art Innenskelett zu installieren. Dieses Innenskelett wird sich auch im oberen Kronenbereich dann durch Querverstrebungen und auch durch Bohrungen in die Enden rein fortsetzen. Das Ganze muss dann auch mit Epoxid entsprechend instabilisiert werden, dass ich ganz einfach danach weiß, das Ganze ist zumindest bruchtechnisch jetzt aus der Gefahr heraus. Dann ist die Problematik, wir haben einige ergänzte Stellen, einige ergänzte Teile, Kronenspitzen sind wohl offensichtlich nach dem Fund des Hirsches 61 ergänzt worden, womit kann ich nicht sagen. Die müssen natürlich entfernt werden und müssen dann entsprechend in Form und auch in Oberflächenstruktur dann dem Original angepasst werden. Auch hier ganz abweichend von dem, was ich gewohnt bin und was auch für mich der natürlichste Ansatz ist, es muss sich unterscheiden. Das, was ich ergänze, nicht nur an neuen Fehlstellen, die rekonstruiert werden, sondern auch an den alten Dingen, die da irgendjemand schon aufgearbeitet hat, das muss sich von dem Originalgeweih unterscheiden. Weil wir haben ja hier nicht den Anspruch an eine schöne dekorative Trophäe im Wohnzimmer, sondern wir wollen hier ein Museumsstück schaffen, was eindrucksvoll und imposant, so wie es nun mal ist, und gleichzeitig aber auch zeigt, da sind Sachen dran gemacht worden, auch mit dem Anspruch, sie natürlich, möglichst natürlich zu kriegen, aber es sind eben künstliche Teile. Und das ist für mich jetzt auch eine Geschichte gewesen, die etwas schwierig ist, weil die Materialien, die ich verwende, habe ich natürlich immer ausgewählt nach dem Anspruch, die müssen einzufärben sein, die müssen die Farbe annehmen. Farbe heißt ja nicht bemalen, sondern bei einer normalen Trophäe ist das Grundprinzip 8-mal Farbe auftragen, 6-mal wegwischen. Ich muss ja sozusagen die natürlichen Fegebereiche, die der Hirsch, der Bock oder überhaupt der Hornträger selber natürlich anlegt beim Abfegen des Bastes und dann auch in der Folgezeit, die muss ich ja optisch rekonstruieren. Das heißt, bemalen im klassischen Sinne kann ich das gar nicht. Hier ist es ähnlich, aber eben das Teil muss als neues Teil, als künstliches Teil erkennbar sein. Und dann, was für mich neu ist, ich muss ein Material finden, was sich aber von der Oberfläche her dann hundertprozentig bearbeiten lässt, dass ich die natürliche Stangenstruktur auch nachbilden kann, nachfräsen kann. Und das ist jetzt bisher, ich habe da auch etwas gefunden schon, das muss ich aber dann, was die Farbe angeht, nochmal testen, wo ich dann sagen kann, ich mache die Nuance der Farbabweichung ins Hellere bis zu diesem Schritt. Und dann gehe ich die ganzen Teile nach und färbe sie entsprechend ein. Das sind alles so Sachen, die sind ein bisschen Neuland. Vor allen Dingen, wenn man 3, 4 Ansprüche an etwas hat, dann stellt man fest, bautechnisch prima, aber lässt sich nicht einfärben oder umgedreht. Und da musste ich ein bisschen experimentieren, habe aber jetzt den Stand, dass es eigentlich mit dem Innenskelett im Geweih losgehen kann.
Ja, spannend. Wir haben ja noch eine weitere Schwierigkeit bei diesem Projekt. Du hast schon gesagt, ein Ende ist abgebrochen komplett, aber es fehlt ja auch komplett ein oder zwei Enden, glaube ich sogar. Wie gehst du denn da vor?
In dem Falle ist es einfacher wie bei einer echten Trophäe. Also wenn du beispielsweise, ich bemühe noch mal das Bild vom Fangschuss in die Stange, wenn du jetzt beispielsweise den zweiten Schuss in der Krone hättest und da wären zwei Enden einfach weg. Die Problematik ist, du kannst alles färben, nur keine polierten Enden. Also du wirst keinen Weg finden, es sei denn, es gäbe ein Material, was absolut diese grau-weißliche Optik oder grau-gelbliche Optik, je nach Hirsch, hat, aber du kannst keine Farbe auftragen. In diesem Falle musst du eigentlich wirklich Enden finden, die oben poliert sind, die du sagen kannst, das nehme ich als Ersatzteil, weil den unteren farbigen Teil, den kann ich bearbeiten und anpassen. Hier bei diesem Hirsch ist ja die Frage gar nicht gegeben. Das Ende wird künstlich sein und soll auch als solches erkennbar sein. Auch die Schnittstelle zur Originalstange. Das heißt, ich werde hier auf einem Innengerüst sozusagen die Enden nachmodellieren und dann eben in die Krone, da wo sie fehlen, naturgetreu einpassen. Das ist also vom Anspruch an die Arbeit her eigentlich das geringste Problem.
Ja gut, ich werde mal auf Instagram @das_edelwild ein paar Fotos von diesem Hirschen posten, in dem Zustand, wie wir das ganze Mark übergeben haben. Und dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir unsere Zuhörer auf dem Wege auch über den Fortgang des Projektes auf dem Laufenden halten. Und nicht unterschlagen möchte ich auch, Marc, dass du, der ja wirklich die Hauptlast an dieser Restauration trägt, auch gesagt hast, dass du das Ganze eben komplett ehrenamtlich machen wirst, um dieses naturhistorische Artefakt zu erhalten. Also tausend Dank dafür. Und in dem Kontext muss ich mich auch einmal noch bei Ruan Hinze bedanken, der nämlich den 3D-Scan gemacht hat und auch ehrenamtlich eben hier eine Replik des Gruber Seekrokhirschen zur Verfügung stellen wird. Also es ist echt großartig, dass wir euch gefunden haben und dass ihr dieses Projekt so großartig unterstützt. Dankeschön.
Gerne, gerne. Hier kann ich nur betonen, dass man über die Thematik, sprich Telefon oder Mail hinaus, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das Geweih, als wir uns im Vorfeld der Messe bei dir privat mal getroffen haben, da hat man ja erst einen Eindruck bekommen, was es sich überhaupt handelt. Und was heißt Nähe, aber diese Gefangen- oder Befangenheit über das Alter, das ist ja ein Prozess. Und ich muss sagen, ich kann das nur betonen, es ist eine Ehre. Und neben den Anforderungen handwerklicher Art auch wirklich eine besondere Aufgabe, die ich auch in dieser Form gerne wahrnehme. Und Basis dafür, muss ich ehrlich sagen, ist unser Team, ist die Chemie zwischen uns, das passt. Wir denken gleich, wir ticken gleich. Ich bin von dir als Wildbiologen mit deinem Engagement, insbesondere fürs Rotwild, absolut begeistert. Es ist desaströs, was in dieser Zeit ansonsten praktiziert wird über die Landesforsten. Und wir müssen echt dankbar sein, dass es Leute gibt, die sich trotz dieser Widerstände, trotz der falschen politischen Richtung da engagieren. Und ich muss ehrlich sagen, das war auch ein wesentlicher Punkt, warum ich da sehr schnell Ja gesagt habe. Wenn es uns Idealisten nicht mehr gibt, dann ist sowieso alles zu spät. Und insofern gerne, sehr, sehr gerne.
Klasse. Also da kann ich eigentlich gar nichts mehr sagen, weil das waren eigentlich perfekte Schlussworte, Marc. Also trotzdem nochmal herzlichen Dank für die Einblicke und wir melden uns einfach in regelmäßigen Abständen wieder und dann könnt ihr den Fortgang der Restauration verfolgen. Marc, du, für heute erstmal tausend Dank und bis bald.
Sehr gerne, bedanke mich auch. Bis bald, ich halte dich auf dem Laufenden.
Ja, ihr Lieben, man kann dieses Projekt Gruber Seekokirsch wirklich nicht überbewerten in seiner Bedeutung, denn wir haben hier wirklich ein naturhistorisches Artefakt, ein Kleinod, welches es zu sichern gilt und welches eben auch die Entwicklung des Rotwildes hier auf der Kimbrischen Halbinsel nochmal in ein ganz anderes Licht rückt. Und von daher ist es so wichtig, dass wir diese Trophäe, dieses Geweih erhalten. Und ja, es liegt mir persönlich auch wirklich sehr am Herzen. So, das soll es jetzt aber auch für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.